Vater, ich danke dir jetzt für die Zeit und Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Geist das Wort lebendig machst. Heiliger Geist, ich gib dir jetzt das Wort und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, einfach unsere Herzen öffnest und dass du zu uns sprichst und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du da bist und dass du uns aufbauen und stärken willst durch dein Wort und so segne ich jede Person in diesem Raum. Danke, Herr, dass du uns liebst und dass du jetzt da bist. Amen. Halleluja. Hey, schön, dass ihr da seid. Super, dass wir einfach gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Es ist so was Besonderes, es ist so ein Vorrecht. Und ich weiß nicht, ob ihr heute nicht vergessen habt, euer Apostelgeschichte-Büchlein mitzunehmen. Habt ihr das zufällig mit? Weil wir ja eine Pause gemacht haben mit der Apostelgeschichte, sorry. Aber wir machen jetzt weiter, weil die Apostelgeschichte ist so ein spannendes Buch. Und wir sind jetzt beim Kapitel 10 und das ist so ein gewaltiges Kapitel. Und ich bin so dankbar, dass ich darüber predigen darf, weil ich meine, da geht es um einen Cornelius. Er ist ja mein Namenspatron. Wer es nicht weiß, Nelly ist nur eine Abkürzung von Cornelia. Mein Name ist Cornelia. Mit K. Wer es genau wissen will. Ja. Maria, du hast das nicht gewusst? Unglaublich. Ja, Gott macht alles neu. Und ich glaube, dass der Cornelius dazu bestimmt ist, Neues zu bringen. Er hat nämlich Neues gebracht für alle diejenigen, die Christen geworden sind und keine Juden waren. Bist du froh, dass du kein Jude werden hast müssen, damit du Christ werden hast dürfen?
Vor allem die Männer.
Das wollte ich sagen, vor allem die Männer. Stellt euch vor, was das für euch bedeutet hat. Ist das nicht ein Hammer? Seid ihr nicht dankbar für einen Cornelius? Amen. Seid ihr dankbar für einen Cornelius? Zumindest die Männer. Aber die Frauen, die jüdischen Frauen, ich meine, gerade die Orthodoxen oder die Traditionellen, die müssen ja Perücken tragen und ich weiß nicht was alles, also die haben es auch nicht so fein da in Israel, aber den Männern geht es ganz schlecht als Juden, also, aber da aber das Tolle ist einfach an dieser Apostelgeschichte 10 einfach, weil Gott sich bewegt hat. Und was mich auch so begeistert ist, dass er zuerst das Wort gegeben hat in einer Prophetie, indem dass er sein Wort auf die Erde geschickt hat. Und da hat es einen gehorsamen Mann Gottes gegeben. Und durch diesen Mann, der gehorsam war und das Wort in die Tat umgesetzt hat, hat sich so vieles bewegt und verändert. Und so vieles Neues ist da hervorgekommen. Und begonnen hat einfach alles, dass Gott einfach gesprochen hat. Und das wollen wir uns anschauen. Wir wollen heute uns anschauen, diese zwei Männer Gottes, die in diesem Kapitel 10 vorkommen, nämlich als erstes der Cornelius und als zweites den Petrus, der eben da einfach gehorsam war und dem Wort gefolgt ist. Was wir noch anschauen wollen, was für mich so erstaunlich ist, dass Gott nichts dem Zufall überlässt. Nichts. Dein ganzes Leben hat Bestimmung und einen Plan. Jedes kleinste Ding in deinem Leben weiß Gott schon Bescheid und hat er bestimmt. Und er hat einen Plan da drinnen. Vielleicht ist das, was du jetzt erlebst, vielleicht nicht unbedingt das, was du erleben willst. Aber sogar darin hat Gott einen Plan und eine Bestimmung. Und er lässt nichts dem Zufall übrig in deinem Leben. Und wie er Dinge und Situationen zusammengeführt hat, an Ort und Zeit und Dingen, die geschehen sind, damit das geschieht, was Gott geplant hat, das ist da echt ein Hammer. Und das schauen wir uns jetzt an. Und da will ich bitte die Juliane herausbitten, dass du mir, und zwar Apostelgeschichte 10 von Vers 1, jetzt nur einmal das erste Stück, genau.
Bis 7, oder?
Ja, bis Kapitel 8, Vers 8.
Ja, genau.
In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen 3 Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte: Cornelius! Cornelius sah ihn und erschrak: Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm: Deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius 2 seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe.
Also der Cornelius war kein Jude, er war ein Römer. Und dieser Cornelius, er war gottesfürchtig, eigentlich unüblich für einen Römer, dass er Gott gefürchtet hat, so wie das ein Jude getan hat. Er hat es gezeigt, indem er Armen Almosen gegeben hat, indem er gebetet hat, indem er einfach Gott geehrt und gefürchtet hat. Und ich meine, die Bibel beschreibt ja nicht einmal genau, wie dieser Cornelius eigentlich zu diesem jüdischen Glauben gekommen ist. Aber Tatsache war, er hat an diesen Gott geglaubt. Und er war hungrig nach Gott. Das sehen wir, dass er gebetet hat und ihm plötzlich ein Engel erschienen ist. Gott reagiert immer auf hungrige Herzen. Gott reagiert nicht, und auf Gebet, weil Gott, wenn das nur ein oberflächliches Gebet, einen oberflächlichen Glauben, um halt diesen Juden irgendwie zu gefallen und halt ein bisschen da dabei oder dazugehören zu können, ich glaube nicht, dass Gott da reagiert hat. Weil ich glaube, dass dieser Hauptmann Cornelius das gar nicht so einfach gehabt hat in Israel. Ich meine, er war Römer, er war da stationiert in Israel, weil wahrscheinlich Unruhen waren, weil es immer wieder Unruhen gegeben hat. Und er ist da gekommen, damit irgendwo Friede hergestellt werden hat können. Und ein Hauptmann war ungefähr ein Befehlshaber über ungefähr 100 Soldaten. Also er war dort stationiert, aber interessanterweise lesen wir dann später, dass er bei den Juden doch gut angesehen war. Weil er war zwar kein Jude, war aber jüdisch gläubig und irgendwie hat es den Juden doch gefallen, dass ein Römer doch ihren Glauben gehabt hat. Aber ich glaube, dass sie auch sicher viel leiden haben müssen oder abgelehnt worden sind, weil sie eigentlich nicht willkommen waren in diesem jüdischen Land Israel. Aber dieser Hauptmann Cornelius, der hat ein gutes Herz gehabt. Der hat einfach ein Herz gehabt, das sich nach Gott ausgestreckt hat. Und er hat einfach alles das, was, oder man hat es daran gesehen, indem er einfach auch den Armen gegeben hat. Und Cornelius war auch ein guter Mann, indem er auch seiner ganzen Familie gut vorgestanden ist. Ich meine, das steht jetzt nicht so detailliert drinnen, aber es steht drinnen, dass auch sein Haus gläubig war. Dass nicht nur er alleine, sondern seine Frau, seine Kinder, ja sogar seine Leibwächter. Ich meine, der Mann hat Leibwächter gehabt, das heißt, er war ein einflussreicher Mann, er war sicher nicht arm. Er hat sicher genug Finanzen gehabt, um ein gutes Leben zu haben. Und er hat seinem Haus gut vorgestanden, er hat aber seinen Knechten, seinen Leibwächtern, er war ein guter Mann. Und Gott hat das Herz dieses Mannes gesehen. Und er schickt einen Engel. Ich meine, wie würden wir uns das wünschen, dass Gott einmal so klar zu uns spricht, oder? Geh dahin zu dieser Zeit, triffe diesen Mann mit Namen Simon Petrus, der wohnt beim Simon, der ist Gerber. Ich meine, wünschen wir uns das nicht alle, oder? Willst du? Ich meine, wir in unserem prophetischen Team, wir tun viel üben, Gottes Stimme zu hören. Aber so klare Sachen haben wir jetzt noch nie empfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht du schon. Uns ist auch noch nie ein Engel begegnet. Aber Cornelius ist ein Engel begegnet und Gott hat diesen Engel geschickt, nämlich weil er das Herz von Cornelius gesehen hat. Und Gott reagiert immer auf das Herz von Menschen. Er reagiert auch auf dein Herz. Wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist, noch mehr von Gott. Gott reagiert und er kennt dein Herz. Und er wird dadurch total bewegt. In Jeremia steht, Jeremia 29, Vers 13 steht, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich finden lassen, spricht der Herr. Und suchen bedeutet nicht unbedingt etwas suchen, was versteckt ist, wo man nicht so leicht findet, sondern suchen heißt, dass man etwas benötigen, einen Wunsch, ein inneres Verlangen nach etwas zu haben. Und mit meinem ganzen Herzen etwas sehnsüchtig erwarten oder erlangen. Und das bedeutet, in meinen Gedanken, meiner Seele, meinem ganzen Wesen strecke ich mich danach aus. Und das war der Cornelius. Und wie hat der Cornelius reagiert, wo dieser Engel da war? Ich meine, in Englisch drückt es das so super aus. Da steht nämlich, weiß jetzt nicht welche Übersetzung, he stared at him in terror and said, what is it, Lord? Also der war so geschockt, dass er ihn angestarrt hat. Und ich meine, dieser Hauptmann war doch ein Kriegsmann. Ich meine, der hat sicher schon einige von diesen kriegerischen Typen gesehen und den nicht so schnell umgehaut hat. Aber er war in Schrecken, nachdem er diesen Engel gesehen hat. Und dann gibt er ihm Anweisung und dann lesen wir weiter. Weil dann kommt der Petrus ins Spiel. Juliane, magst du weiterlesen? Bis am folgenden Tag.
Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal. Wenn Gott gesagt hat, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatten, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinunter und sagte, ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Sie antworteten, Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der den Gott Israels achtet und bei den Juden hoch angesehen ist. Ein heiliger Engel gab ihm Anweisung, dich holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Petrus lud die Männer ein, bei ihm zu übernachten. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Gläubigen aus Joppe.
Da sehen wir, dass Gott wieder gesprochen hat. Er hat wieder geantwortet auf ein suchendes Herz. Und diesmal war es der Petrus. Petrus ist der Jünger, der schon in den Evangelien sehr oft vorkommt. Petrus ist der Jünger, der eigentlich Jesus als Ersten nachgefolgt ist. Wir lesen das, dass er in Matthäus 10, Vers 2 steht, dass er, da werden die Apostel aufgezählt und da steht der erste Simon Petrus. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Und dann kommen Jakobus und Johannes. Und Petrus war ich habe ein bisschen den Petrus studiert in den Evangelien. Und Petrus war ein interessanter Mann. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob er mir so wahnsinnig sympathisch gewesen wäre. Weil einfach so in den Evangelien, wenn ich so gelesen habe, er war recht vorlaut. Also er hat schnell geredet und ich glaube, hinten noch hat es ihm wieder leitern. Und ich meine, er hat auch wirklich Zurechtweisungen von Jesus bekommen und nicht immer auf eine nette Art und Weise, sondern ganz schön heftig. Also er konnte auch einstecken. Aber Petrus war auch ein Mann, der, ich würde ihn von seiner Persönlichkeit einschätzen, er war dominant und initiativ. Also, und mit solchen Menschen ist es nicht immer einfach. Weil die gehen voran, die wollen sagen, wo es lang geht. Aber Jesus hat das nicht gestört. Im Gegenteil. Jesus hat ihn sogar gefördert in dieser seiner Persönlichkeit. Und in der Apostelgeschichte, wo sie dann ohne Jesus waren, ist da Petrus natürlich gleich initiativ geworden, weil es muss ja jemand die Leitung jetzt übernehmen, wenn Jesus ja nicht da ist. Und Petrus hat dann, das Erste, was er getan hat, ist ja, hey, wir sind eigentlich 12 Jünger und der eine ist uns ja abhanden gekommen, so lasst uns doch einen 12. Jünger finden. Und sie haben dann diesen 12. Jünger gefunden. Aber Petrus war ein Mann, der... Und das heißt schon sein Name. Interessant, er hat ja einen Namen und einen Beinamen. Einmal heißt es, Jesus hat ihm den Beinamen gegeben, eigentlich hat er ihm den Hauptnamen gegeben und den Beinamen hat er zuerst gehabt. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat er zwei Namen gehabt. An anderen Stellen steht drinnen, dass er Petrus genannt wurde. Jetzt weiß ich nicht, hat Jesus ihm den Namen gegeben? Auf jeden Fall diese zwei Namen. Simon heißt eigentlich der hört, der gehorsam ist. Und das ist 100% ein Wesenszug von Petrus. Petrus war gehorsam. Das andere, Petrus, wissen wir vielleicht eh alle, heißt der Stein oder der Fels. Und eigentlich hat Jesus zu ihm gesagt, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen können. Und Jesus hat diesen Namen bestätigt von Petrus. Er hat gesagt, das ist deine Berufung. Du bist standhaft in jeder Verfolgung. Du bist standhaft und treu in jeder Widrigkeit. Auf dich kann ich zählen, auf dich kann ich vertrauen, auf dich kann ich bauen. Ich vertraue dir, Petrus. Und das war auch der Petrus. Und Petrus hat viele Fehler gehabt und wir lesen das in den Evangelien, habe ich ja gesagt. Aber er hat sich gewaltig entwickelt. Und so dürfen auch wir. Und ich möchte euch echt sagen, diese Persönlichkeit, die Petrus gehabt hat, die hat er einfach gelebt. Und das will Jesus von uns auch, weil Jesus hat den Petrus in seiner persönlichen Persönlichkeit verwendet. In seiner Dominanz, in seiner Initiative. Vielleicht bist du völlig anders. Vielleicht bist du, was ist das andere? Stetig und gewissenhaft. Vielleicht bist du so. Und stell dir vor, sogar diese Persönlichkeit verwendet Jesus. Vielleicht war der Johannes eher so ein bisschen ein stetiger Jünger. Aber Tatsache ist, dass wir unsere Persönlichkeit leben dürfen, dass wir Fehler machen dürfen und Jesus verwendet uns trotzdem. Und das ist so schön an Petrus zu sehen, wie Gott ihn einfach verwendet hat. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf dieses Bild, auf diese Vision, die Petrus gehabt hat. Die Vision ist ja sehr interessant, oder? Ekstasia. Verzückung. Das dürfen wir auch haben. Hey. Eine Verzückung. Willst du mal eine Verzückung haben? Wir dürfen uns danach ausstrecken. Eine Verzückung, die Bibel erklärt es ja. Griechisch ist das, glaube ich. Da steht nämlich, dass, habe ich vergessen, diese Veränderung, die wir auch jetzt sehen, von Petrus in der Apostelgeschichte. Ich meine, dieser Petrus war ein einfacher Mann, er war ein Fischer und dadurch auch vielleicht seine derbe, herbe Art, vielleicht, wie man sich so ganz ein uriger Tiroler in irgendeinem hintersten Tal vorstellt. Aber dieser Petrus hat sich so verändert. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie er gepredigt hat, wie er vom Fischer zum Prediger, zum Lehrer geworden ist, wie er ein Leiter über einer Gemeinde war und wie er sich einfach gewaltig entwickelt hat. Und so dürfen wir uns eben auch entwickeln. Und Gott verändert uns. Gott entwickelt uns, wenn wir uns wenn wir bei ihm bleiben und dranbleiben. Und er hat sogar diese zwei Briefe geschrieben, 1. und 2. Petrusbrief. Und dadurch, dass diese Briefe so exzellent geschrieben sind, haben die Bibellehrer oder die Bibelforscher teilweise sogar gezweifelt, dass das Petrus überhaupt geschrieben hat, obwohl das kein Zweifel jetzt ist. Aber auf jeden Fall, Petrus hat sich gewaltig entwickelt. Diese Vision, die er da gehabt hat, auf dem Dach dieses Gerbers, ein Gerber ist ein Mann, der Tierhaut verarbeitet, Leder macht. Und für die Juden war das ja schon sehr grenzwertig. Die Juden hatten so Reinheitsgebote und so Gesetze, an die sie sich halten mussten. Und dass Petrus bei diesem Gerber war, und dieser mit totem Tier zu tun hatte, war schon sehr grenzwertig für Juden. Nichtsdestotrotz war Petrus da drinnen und hat diese Vision. Und ich habe gesagt, ich sage euch, was das eigentlich noch heißt, diese Ekstasia. Genau. Das ist eine Verlagerung des Verstandes, eine Verwirrung, eine Verwunderung, ein Staunen, ein Erstaunen, eine Trance, eine Ekstase. Also so wie es dem Cornelius gegangen ist, wo er völlig erstaunt, überwältigt war, so ist es dem Simon Petrus vielleicht auch gegangen, wo er diese Vision bekommen hat, nämlich dass er gewusst hat, das sind nicht seine Gedanken. Er hätte sowas nie selber gedacht. Diese drum Verlagerung des Verstandes. Das war Petrus völlig unmöglich, sowas überhaupt nur zu denken. Er, der Jude war, darf diese Reinheitsgebote nicht brechen, was das Essen anbelangt. Da waren die Juden sehr, sehr, sehr streng. Und in 3. Mose 11 sehen wir, was für Gebote Gott da den Juden gegeben hat. Also war das sehr eindeutig für ihn, dass diese Vision von Gott kommen hat müssen. Und da möchte ich kurz drauf einsteigen, weil dieses Wort so wichtig war, dass das völlig alles verändert hat, nämlich dass Nichtjuden gläubig werden konnten. Und das war eine völlig neue Situation für die Juden. Das hat das Denken der Juden völlig verändert, dass sie sagen, okay, das, was Gott uns gegeben hat, ist auch für Nichtjuden auch da. Und Und das war eine völlig neue Situation für die Juden damals. Und darum war dieses Wort so wichtig. Dieses Wort, das gekommen war an Petrus, der gehorsam war, dieses Wort dann auch umzusetzen. Nämlich, dass er mit Cornelius, mit diesen Boten von Cornelius mitgegangen ist und diesem Cornelius diese Botschaft gebracht hat. Und ich sehe jetzt, dass er schon fast halber ist und ich glaube, ich mache einmal eine Predigt über Vision und Verzückung oder so. Aber ich glaube, mit praktischen Übungen, weil ich möchte auch nicht zu lange zu lange auf euren Sesseln. Drum denke ich mir, überspringen wir das jetzt und wir gehen einfach dahin, wo einfach dieser Cornelius dieses Wort Gottes hört. Und wo Petrus mitgegangen ist und das lesen wir dann in Apostelgeschichte 10, da geht es wieder darum, dass sie am folgenden Tag gehen, also die Botschafter oder diese Begleiter, die von Cornelius gekommen sind, die übernachten noch mit Petrus und gehen am folgenden Tag. Und da ist dieses Zusammenspiel von diesen Situationen. Cornelius hat einen Engel besucht am nächsten Tag und schickt dann gleich seine Leute. Am nächsten Tag hat Petrus um 3 am Nachmittag, nämlich genau eine halbe Stunde bevor diese Männer ankommen, hat er diese Vision gehabt. Und dann stehen diese Männer vor der Tür und der Heilige Geist sagt ihm, diese Männer, geh mit denen mit. Ist das nicht ein zeitliches Zusammenspiel? Sowas kannst du im Natürlichen nicht planen. Unmöglich. Das kann nur der Geist Gottes bewirken. Und Petrus wurde darauf vorbereitet in diesem Wort. Er wusste, es kommen diese Männer. Und das Gewaltige ist, er hat zwar diese Tiere gesehen und die Bestätigung für diese Tiere, die eigentlich unrein sind und die er nicht essen darf. Und Gott sagt, iss. Die Bestätigung kommt, wo diese Männer, diese Römer kommen und ihn mitnehmen und sagen, komm in das Haus des Römers. Das ein Haus von Unreinheit ist, nämlich für die Juden. Und Petrus erkennt sofort, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und oft ist es bei uns nämlich auch so, mit einem prophetischen Wort. Gott möchte uns etwas zeigen, aber er bringt es vielleicht nicht so klar auf den Punkt wie beim Cornelius mit dem Engel. Er spricht zu uns, aber er will, dass wir ihn danach suchen, dass wir ihn suchen und sagen, Herr, was bedeutet das? Sprich mit mir. Und dann bringt er die Bestätigung. Durch entweder, dass Dinge geschehen, dass plötzlich diese Männer da sind. Er bringt dir Bestätigung. Kein prophetisches Wort wird ohne Bestätigung irgendwie aktiv, auch, sondern ein prophetisches Wort wird bestätigt und dann wird es sichtbar, es wird real, es wird in die Tat umgesetzt. So sei dir bewusst, es ist wichtig, dass dieses Wort bestätigt wird, das Gott dir gibt oder das du von jemandem bekommst. Wenn das nicht im Natürlichen bestätigt wird, so wie bei Petrus, dann geh zu einem Leiter, dann bete darüber, bete mit jemandem darüber, dem du vertraust. Und damit dieses Wort dann auch real wird. Und so wie bei Petrus, er wusste, Gott hat diese Männer geschickt und er musste mit ihnen mitgehen. Und indem dass Petrus gehorsam war, ist er völlige Veränderung in die ganze Nation gekommen. Und Cornelius hat gewartet. Da lesen wir dann, dass er gewartet hat auf Petrus. Ich meine, er hat gewusst, dieser Petrus hat das Wort vom Allerhöchsten für ihn. Und er hat die ganze Familie versammelt. Er hat seine Freunde, alle, die er gekannt hat, hat er gesagt, ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst es hören. ihr müsst kommen. Und so sind sie versammelt und Petrus kommt hin. Und er trifft diesen Mann und er beugt sich nieder vor Petrus, weil er weiß, er trägt dieses Wort, das Gott zu ihm sprechen will. Und so kommt er hinein in diesen Raum, sieht die Schar und das Gewaltige, was da passiert ist, dass diese Menschen, die waren vorbereitet. Die waren so hungrig nach dem, was Gott für sie hatte. Und sie hatten ein offenes Herz zu empfangen. Und Cornelius sagt da in Apostelgeschichte 10, 33, jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr gegeben hat. Sie warten schon in dieser göttlichen Gegenwart. Sie haben schon gespürt, Gott ist eigentlich schon da. Und sie waren voller Hunger, das Wort jetzt auch zu hören. Und Petrus kommt und er sagt in Vers 34, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Jesus macht keinen Unterschied. Und auch heute nicht. Er macht keinen Unterschied zwischen Menschen, die auf der Straße leben, von Bettlern und Geschäftsmännern. Und Gott macht keinen Unterschied. Und er liebt jeden Menschen. Und das Gewaltige ist, dass Gott diesen Menschen so begegnet in diesem Wort, das Petrus für sie hat. Nicht nur, dass sie das Wort aufnehmen. Der Geist Gottes fällt auf diese Gruppe von Menschen, wie bei Abishag. Ich meine, das ist nicht der Reihe nach so gegangen, wie man das eigentlich tun müsste im geregelten Christenleben. Man bekehrt sich, man tauft sich, dann kommt die Geistestaufe. Sie bekehren sich, die Geistestaufe kommt und dann sagt Petrus, hey, wir müssen sie irgendwo noch taufen, das gehört noch dazu. Und dann sind sie Teil dieser Christen, die Jesus Christus lieben, wie Jesus Christus der Herr geworden ist. Und sie gehören dazu. Sie sind eben diese eingepfropften Gläubigen in diesen Ölstamm der Juden. Wir gehören mit dazu. Und ja. Ist das nicht eine gewaltige Geschichte? Ich meine, mir hat der Petrus so fasziniert, aber der Cornelius auch. Ich meine, wisst ihr, was Cornelius heißt? Das habe ich ganz vergessen zu sagen euch. Ich meine, ich habe es eigentlich ganz selten gesagt, weil Cornelia heißt eigentlich die Gehörnte. Ist ja nicht ein Name, den ich mir jetzt selber aussuchen würde. Schlimm. Aber andererseits, was ich jetzt für mich angenommen habe, weil es ist ja auch ein christlicher Name, dieses Horn, also ich nehme das jetzt nicht so, dieses Horn, in diesem Horn, was war da drinnen früher? Das Salböl, wo Könige geölt wurden, oder? Ist das nicht gewaltig? Oder mit dem, was hat man noch, mit dem Horn? Das Schofar geblasen. Ich meine, das ist ein Kriegsruf. Also, ein Horn ist ja schon was Mächtiges. Das habe ich so für mich angenommen. Aber der Cornelius, ich meine, der hat das Horn wirklich voll gehabt mit Salböl, oder? Ich meine, der ist irgendwann wieder zurück nach Rom. Und da hat er es dann wieder ausgegossen über die Römer. Und wir wissen nicht, ich meine, die weitere Geschichte von Cornelius wissen wir ja nicht eigentlich. Aber ich glaube, dass dieser Cornelius in Rom einiges bewirkt hat. Und einiges bewegt hat. Amen? Amen. Und jetzt wollen wir die Kids nach vorne holen, weil die Kids sind so prophetisch. Unsere Kids sind ein Hammer. Weil diese Botschaft von diesem prophetischen Wort, das leben die Kids auch. Und da sind wir so dankbar, dass Gott nicht nur zu uns erwachsenen, reifen Christen spricht, oder auch nicht reif, sondern zu den Kids. Applaus